ist Dienstag, der 3. Februar 2026 und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Der Winter gibt noch einmal alles. Teile von Deutschland liegen weiterhin unter einer dicken Eisdecke und in der heimischen Stube leisten die Heizungen Überstunden. Nicht wenige fragen sich da, kann ich all das überhaupt bezahlen? Energie wird immer teurer und politische Entscheidungen befeuern diesen Trend immer weiter. Aber es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Deutschlands Kanzler will weg von der Windkraft hin zur Kernfusion. Aber ist das nicht noch in weiter Ferne und absolute Zukunftsmusik? Darüber spreche ich gleich mit dem Astrophysiker und Publizisten Dr. Peter Heller. Thematisch blicken wir nachher außerdem nach Thüringen. Der dortige Ministerpräsident Mario Vogt hat seinen Doktortitel verloren. Jetzt will der CDU-Politiker gegen die Entscheidung klagen. Die Erfolgsaussichten sind allerdings gering und reines politisches Kalkül, sagt der Rechtswissenschaftler Professor Dr. Volker Böhme-Nessler. Warum, das wird er uns heute erklären. Zurück in die Corona-Zeit führt uns dann heute der Fall der Allgemeinmedizinerin Dr. Monika Jiang. Sie befreite tausende Menschen per Attest von der Maskenpflicht und spürt dafür nun die volle Härte der Justiz. Über die Einzelheiten und auch über die generelle Lage kritischer Ärzte in Deutschland steht uns Frau Jiang in dieser Sendung Rede und Antwort. In einem Kommentar von Thomas Hartung geht es dann schließlich um die Demontage der deutschen Sprache durch Gendervorschriften, die immer absurdere Formen annimmt. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wenn die Kernfusion marktreif wird, brauchen wir keine Windräder mehr. Das sagt Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz. Er sieht die wetterabhängigen Energien als Übergangstechnologie und sein erklärtes Ziel ist der Bau des weltweit ersten Fusionsreaktors. Das klingt vielversprechend, doch wie realistisch ist dieses Szenario? Und was bedeutet das in der Praxis? Darüber spreche ich jetzt mit dem Astrophysiker und Publizisten Dr. Peter Heller. Schönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Herr Heller, der Kanzler ist geradezu euphorisch und er macht große Hoffnungen. Können Sie uns als Laien zunächst einmal erklären, was Kernfusion genau ist, wie daraus also für uns alle Energie gewonnen werden soll?
Also bei der Kernfusion funktioniert es etwas anders als bei der Kernspaltung. Bei der Kernspaltung, die wir alle kennen, werden ja schwere Elemente gespalten und daraus wird Energie gewonnen. Also schwere Elemente wie Uran oder Plutonium werden gespalten und die frei werdenden Bruchstücke sind dann mit kinetischer Energie, die dann ein Umgebungsmedium erwärmen kann, wie Wasser. Und diesen Prozess kennen wir. Bei der Kernfusion funktioniert es andersherum. Bei der Kernfusion werden leichte Elemente miteinander verschmolzen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, Kernfusion durchzuführen, mehrere denkbare Fusionsreaktionen. Ich glaube, die wichtigste ist die von Deuterium und Tritium. Diese beiden Elemente verschmelzen letztendlich dann zu Helium. Deuterium ist ein Wasserstoffisotop und Tritium auch. Deuterium hat ein Proton im Kern und ein Neutron. Tritium hat ein Proton im Kern und zwei Neutronen. Und wenn ich diese beiden miteinander verschmelze, wird eben Helium draus und dabei wird Energie frei, die ich wieder in Form von Wärme dann für alles mögliche andere nutzen kann.
Das heißt, wo liegen bei der Kernfusion die Vorteile gegenüber der bisherigen Kernspaltung und den herkömmlichen Atomkraftwerken?
Diese Vorteile sind zahlreich, gemessen an den Argumenten, die gegen die Kernspaltung häufig ins Feld geführt werden. Wie gesagt, das endgültige Reaktionsprodukt jedes Fusionsreaktors ist Helium. ein nicht radioaktives, ungiftiges Gas, das entsprechend auch technisch weiterverwendet werden kann in allen möglichen Zusammenhängen. Und wir haben also keine hochradioaktiven oder irgendwie strahlenden Abfälle. Das zweite ist die höhere Effizienz. Kernfusion ist etwa um einen Faktor 10 effizienter in der Energiegewinnung als Kernspaltung. Ich brauche also sehr viel weniger Brennstoff. Das dritte ist die Verfügbarkeit des Brennstoffs. Deuterium, das ich als Ausgangsprodukt nehme, ist sehr häufig auf diesem Planeten vorhanden. Etwa 10-11% aller Wasseratome, der Wasserstoff liegt in Form von Deuterium vor, ist ebenfalls ein stabiles, nicht strahlendes Element. Von daher, das sind schon mal drei wesentliche Vorteile bei der Kernfusion. Ein weiterer Vorteil wäre technisch gesprochen, wenn ich Kernfusionsreaktionen erzeugen will, habe ich keine Kettenreaktion. Es ist also nicht möglich, dass ein Kernfusionsreaktor irgendwie, wenn da die Kühlung ausfällt oder so wie bei einem Kernspaltungsreaktor, dass es irgendwie ein GAU gibt, also eine Kernschmelze, wo wir sehr große Mengen an radioaktivem Material in die Umgebung gelangen könnten. Eine Kernschmelze oder ähnliche Unfallszenarien sind bei Fusionsanlagen ausgeschlossen. Mhm. Im schlimmsten Fall eine vollständige äußere oder innere Zerstörung der Anlage, eine Sabotage, die eine Bombe im Innern zündet oder ein Meteor, der von draußen drauffällt, würde die Fusionsreaktion einfach beendet und nichts weiter würde geschehen.
Mhm. Der Bundeskanzler beschreibt die Kernfusion ja geradezu als Allzweckwaffe gegen Energiemangel. Jetzt ist das ja erst einmal reine Theorie, denn einen Fusionsreaktor, den gibt es noch nicht. Wie ist denn der Stand der aktuellen Forschung?
Da möchte ich widersprechen. Es gibt Fusionsreaktoren, über 100 auf diesem Planeten. Nur das Problem ist, keiner dieser Reaktoren erzeugt mit mehr Energie, als er verbraucht. Das ist das Problem und das ist auch die technische Herausforderung. Wir wissen, wie, also wir als Menschheit, Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure, die sich mit dem Thema befassen, wie wir aus der Kernfusion Nettoenergie gewinnen können. Kernfusion als solche, kontrollierte Kernfusion, wird seit Jahrzehnten rund um den Planeten durchgeführt. In Deutschland haben wir auch zwei Fusionsreaktoren bereits in Betrieb. Das ist einmal Astex Upgrade in München, ein sogenannter Tokamak und einmal Wendelstein 7X in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, ein sogenannter Stellarator. Zwei unterschiedliche technische Prinzipien. Dort finden kontrollierte Fusionsreaktionen statt. Und wie gesagt, es gibt viele mehr auf der Welt. Nur der Nettoenergiegewinn, der ist technisch noch nicht realisiert worden, außer in Laborexperimenten. Aber wir müssen das jetzt einfach bauen. Das ist die Herausforderung. Wir kennen den Lösungsweg, wir wissen, wie man vorgehen muss, um Nettoenergiegewinn zu haben. Die Anlagen, von denen ich gesprochen habe, sind fast ausschließlich Forschungsanlagen. Einige wenige werden auch kommerziell eingesetzt, als Neutronenquellen beispielsweise. Aber es sind vorwiegend Forschungsanlagen. Und in den letzten Jahrzehnten ist so viel Wissen dort entstanden, so viel Kenntnisse und Kompetenzen sind erworben bzw. aufgebaut worden, dass wir jetzt relativ sicher sein können, es ist ein Engineering-Problem, ein technisches, ein ingenieurtechnisches Problem. Die Physik ist klar. Wir wissen, wie es geht. Wir müssen es nur machen.
Friedrich Merz geht davon aus, dass in 20 bis 30 Jahren in der Bundesrepublik so ein kommerzieller, energieerzeugender Fusionsreaktor der erste weltweit ans Netz gehen könnte. Wie realistisch ist denn diese Prognose?
Also aus meiner Sicht ist das zu pessimistisch. Angesichts der Bestrebungen auch der Bundesregierung aktuell, die dieses Thema ja massiv unterstützt und verfolgt gerade, und angesichts der industriellen Seite, wir haben über 50 Unternehmen mittlerweile auf weltweit, die an der Kommerzialisierung der Kernfusion arbeiten. Und eine ganze Reihe davon haben auch schon Testreaktoren, Versuchsreaktoren gebaut. Zwei sind auf dem Weg, Nettoenergiegewinn zu demonstrieren. 2027 rechne ich mit der Fertigstellung des Commonwealth Fusion Systems, der Nettoenergiegewinn zeigen wird. Und 2028 möchte Helion Energies, auch ein US-amerikanisches Unternehmen, sogar schon einen Leistungsreaktor ans Netz bringen. Und da haben auch die Bautätigkeiten schon begonnen. Man hat also schon das Gelände planiert und man ist dabei, die Halle zu bauen, in der der Reaktor steht. Also auch dort ist man im Zeitplan. Natürlich sind immer Risiken mit drin, aber ich würde doch sagen, wenn wir uns jetzt hier in Deutschland anstrengen und wenn wir ausreichend Ressourcen in diesen Bereich investieren, das ist natürlich einmal Geld, aber auch eben Manpower, Köpfe, die entsprechenden Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler darauf ansetzen in der entsprechenden Anzahl, dann können wir binnen 5 Jahren einen Demonstrationsreaktor in Deutschland haben, der Nettoenergiegewinn zeigt. Und binnen 10 Jahren ein Leistungsreaktor, der am Netz hängt und Strom einspeist.
Wenn Sie von Manpower sprechen, ein mögliches Problem könnte ja in der Tat in der Expertise liegen. Viele Physiker sind nach der deutschen Energiewende ins Ausland gegangen, etwa nach Großbritannien. Dort hat die Kernenergie einen ganz anderen Stellenwert. Wie sieht es denn in Deutschland mit dem notwendigen Personal, mit der Manpower aus?
Sehr gut. Man muss dazu sagen, wir haben ja langjährig, seit Jahrzehnten, intensive Forschungstätigkeiten im Bereich Kernfusion durchgeführt hier in Deutschland. Wesentlich natürlich vom Staat finanziert. Wir haben international eine Spitzenstellung in dem Bereich. Gerade mit unseren beiden Anlagen, also Wendelstein 7X, ist definitiv der fortgeschrittenste Stellarator, den es auf der Welt überhaupt gibt. Es ist die beste Anlage in dieser Technologie. Wir haben ASTEX Upgrade. Wir haben jede Menge Forschungseinrichtungen, auch Großforschungseinrichtungen mit vielen hundert oder tausenden Mitarbeitern, die im Bereich Fusion tätig sind. Da ist zu nennen das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in München. Da ist zu nennen das KIT in Karlsruhe, also das Forschungs- und Technologiezentrum in Karlsruhe. Da ist das Forschungszentrum in Jülich zu nennen und viele andere. Also wir haben sicherlich in Deutschland alleine einige tausend Menschen, die sich mit Fusion sehr, sehr gut auskennen, mit den unterschiedlichen Technologien, die für Fusion zusammenwirken müssen, mit Prinzipien und Konzepten, mit theoretischen Berechnungen, mit praktischen Experimenten. Also da ist eine Menge Fundament vorhanden. Man muss aber auch sagen, dass Fusion, wie sich die Szene aktuell entwickelt, ein sehr internationales Geschäft ist. Wir haben in Deutschland 4 Unternehmen, Neugründungen der letzten Jahre, die zum Teil aber auch schon eine erkleckliche Größenordnung erreicht haben mit 100 oder mehr Mitarbeitern. Das sind Focused Energy und Marvel Fusion. Die einen sitzen in Hessen, die anderen in München, in Bayern. Und die beide machen Trägheitsfusion, Laserfusion. Und wir haben Proxima Fusion in München und Gauss Fusion ebenfalls in München, die sich mit Stellaratoren befassen und dort auch entsprechende Pläne haben, das zu bauen. Und das Personal dort von diesen Unternehmen, das ist groß international. Also die schauen natürlich weltweit und da sind viele Nationen, die auch im Bereich Fusion entsprechende Kompetenzen und Expertisen vorrätig haben. Und das ist ein sehr international geprägtes Business. Also da dürfen wir nicht nur auf Deutschland kommen. Und der Standort Deutschland im Bereich Fusion ist für Mitarbeiter, die beispielsweise aus den USA, aus Großbritannien, aus dem asiatischen Raum zu uns stoßen, sehr attraktiv. Jedenfalls ist es diesen 4 genannten Unternehmen gelungen, eine sehr, sehr gute Crew jeweils zusammenzustellen.
Die Bundesregierung hatte auch einen Aktionsplan zur Förderung der Kernfusion verabschiedet. Der sieht mehr als 2 Milliarden Euro Fördergelder bis 2029 vor. Die wetterabhängigen Energien wie die Windkraft werden aber mit mehreren Milliarden Euro pro Jahr unterstützt. Müsste es dann nicht genau andersherum sein?
Ja, aber es muss auch jemand da sein, der dieses Geld verarbeiten kann. Also die kommerzielle Nutzung der Fusion steht ja in ihren Anfängen. Wir haben sie noch nicht, außer im Bereich Neutronenquellen, die also nicht Energie erzeugen, sondern schlicht freie Neutronen erzeugen, mit denen man ganz viel anstellen kann, was Materialentwicklung betrifft, was Materialprüfung betrifft und so weiter. Ansonsten haben wir noch keinen kommerziellen Nutzungspfad, weil wir ja eben diesen Nettoenergiegewinn bislang noch nicht demonstrieren konnten, außer im Labor, beim Lawrence-Livermore-Laboratorium mehrfach jetzt schon mit immer besseren Ergebnissen wurde der Nettoenergiegewinn bei der Trägheitsfusion, bei der Laserfusion, ja bereits demonstriert. Ansonsten muss man sagen, es muss jemand da sein, der das Geld auch verarbeiten kann. Und was natürlich ein bisschen fehlt, ist die Zulieferkette. Ein Fusionsreaktor ist ein komplexes Puzzle aus Zehntausenden von Komponenten. von denen sehr, sehr viele nicht standardmäßig produziert werden, also nicht quasi per Katalog gekauft werden können, sondern speziell entwickelt werden müssen. Wir sind in vielen Bereichen an der Grenze des technisch Machbaren, muss man auch klar sagen. Da ist noch viel Aufwand zu leisten. Deswegen würde ich sagen, 2 Milliarden bis 2029 ist sicherlich eine Initialzündung, eine vernünftige Initialzündung, auch in einer vernünftigen Größenordnung. Also ich denke, das genügt völlig, um ein Ökosystem aufzubauen, um ein Netzwerk aufzubauen, um Wertschöpfungsketten zu initialisieren und dann letztendlich auch, um ein Demonstrationsgerät zu errichten. Aber es ist halt der Anfang, die Initialzündung. Wir werden natürlich sehen, und das sehen wir ja jetzt schon, weit, weit überwiegend, also das Verhältnis ist etwa 80-20, was die Mittelverteilung betrifft, weit, weit überwiegend wird die Fusionsindustrie derzeit vom privatem Risikokapital getragen. Also 80% der Mittel, die die eingeworben haben in den letzten Jahren, und das sind über 10 Milliarden Euro in Summe, kommen aus privatem Kapital und nur etwa 20% aus staatlichen Zuwendungen. Das gilt auch für Länder wie Großbritannien oder die USA. Und auch für die asiatischen Länder, mit China als Ausnahme, weil da ist ja alles staatlich irgendwie. Und ja, und da haben wir auch keine genauen Zahlen zu China. Da wissen wir also auch gar nicht, wie weit die sind. Die könnten uns da noch überraschen. Also ich denke, das ist eine vernünftige Größenordnung und eine vernünftige Summe. Und ich weiß nicht, ob der Vergleich mit der Windenergie hier zulässig ist, weil die Windenergie zu stark subventioniert wird, das ist, glaube ich, allen klar. Lieber würde ich die Subventionen für die Windenergie niedriger sehen, wenn nicht sogar bei null, und Fusion als Einzelthema behandeln und nicht im Vergleich zu irgendwas anderem.
Dann eine letzte Frage, Herr Heller. Wir haben jetzt über politische und wir haben über wissenschaftliche Hintergründe gesprochen. Was viele Menschen da draußen ja möglicherweise am meisten interessiert, ist das ganz Handfeste, nämlich was habe ich im Portemonnaie? Deswegen die Frage, wird die Kernfusion die Preise der Energiegewinnung, die Preise, die ich für meine Energie nachher später bezahle, auch nach unten drücken können?
Ja, natürlich. Sie müssen Folgendes sehen. Was wir uns alle wünschen in der Utopie, ist eine Energiequelle, die standort- und versorgungsunabhängig ist, die also sozusagen aus dem Nichts Energie erzeugt. Ja? Und die Fusion ist technisch gesehen die größte Annäherung an diesen Idealzustand. Ich habe das mal ausgerechnet. Wir haben, wenn wir ein klassisches Kohlekraftwerk nehmen und sagen wir Leistung 1 Gigawatt und das soll jetzt 24/7 ein Jahr lang laufen. So ein Kohlekraftwerk verbrennt dann etwa 12 Millionen Tonnen Kohle. 12 Millionen Tonnen Kohle. Die müssen natürlich dahin gekarrt werden. Das sind Abertausende von Güterzügen. Oder man baut das Kohlekraftwerk, wenn es Braunkohle ist, direkt auf der Braunkohlemine. Das ist natürlich auch möglich. Das wird ja auch gemacht. So, das zweite ist, Kernspaltung ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Da brauche ich nur noch 10 Tonnen Material pro Jahr für 1 Gigawatt. 10 Tonnen angereichertes Uran. Die gewinne ich aus etwa 100 Tonnen Natururan. Jetzt nehme ich die Kernfusion und da reichen mir für 1 Gigawatt ein Jahr lang 100 Kilogramm Deuterium. 100 Kilogramm. Das ist ein PKW, einmal im Jahr. Und einige Tonnen Meerwasser muss ich prozessieren, um diese 100 Kilogramm Deuterium dann am Ende synthetisieren zu können. Also wir haben einen extrem geringen Brennstoffbedarf. Der Brennstoff ist extrem preiswert und überall rund um den Planeten in ausreichender Menge verfügbar. Der Brennstoff ist am Ende einfach Wasser. Und wir haben eine Standortunabhängigkeit. Im Gegensatz zur Windenergie, zur Solarenergie, bin ich ja nicht von lokalen geografischen und klimatischen Bedingungen abhängig. Ich kann ein Fusionskraftwerk überall hinsetzen. Alleine diese beiden Faktoren sind entscheidend, denke ich. Und dann ist am Ende natürlich die Frage der Kosten und die werden natürlich anfänglich, also die Fusion wird wettbewerbsfähig sein, auch vor dem Hintergrund der großen Investitionen, die für die ersten Kraftwerke erforderlich sind. Jedes Kraftwerk wird 1 Milliarde oder mehr kosten, aber das wird zu Strompreisen am Ende führen, wenn ich das jetzt mal in Kilowattstunden umrechne, nach allen Studien, die mir vorliegen, zwischen 5 und 10 Cent pro Kilowattstunde Gestehungskosten. Das ist, sag ich mal, im Moment marktfähig. Wir haben keine Probleme mit dem Netz. Also bei der Wind- und bei der Solarenergie muss ich ja immer die Netzausbaukosten mit hinzurechnen. Die muss ich ja fairerweise mit einrechnen. Und ich muss die Kosten für ein Backup-System einrechnen, wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Die fallen natürlich auch weg. Also die Kernfusion wird von Anfang an wettbewerbsfähig sein und sie hat das Potenzial, nach Durchlaufen einer gewissen Lernkurve deutlich preiswerter Energie zu produzieren, Strom vor allem zu produzieren, als alle anderen Technologien, weil sie keine Bedingungen an den Standort stellt und sehr, sehr wenig Brennstoff nur benötigt.
Sagt der Astrophysiker und Publizist Dr. Peter Heller. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank. Ihnen auch noch einen schönen Tag.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt verliert seinen Doktortitel und das gefällt dem CDU-Politiker so gar nicht. Vogt will darum nun juristisch gegen die Entscheidung vorgehen. Die Erfolgsaussichten sind dabei allerdings gering. Das sagt der Rechtswissenschaftler Dr. Volker Böhme-Nessler, Professor für öffentliches Recht an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, mit dem ich jetzt über den Fall sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Joppa.
Herr Böhme-Nessler, die Technische Universität Chemnitz hatte vergangenen Mittwoch verkündet, dass Herrn Vogt der Doktorgrad entzogen werden soll. Wie wurde das Ganze begründet?
Es wurde begründet damit, dass Herr Vogt an zahlreichen Stellen plagiiert hat. Das heißt, Herr Vogt hat Formulierungen, Ideen, Argumente übernommen, fremde Argumente übernommen, ohne das zu kennzeichnen. Und das ist natürlich in der Wissenschaft eine Todsünde. Und wenn das entdeckt wird, führt das zum Entzug des Doktorgrads.
Können Sie unseren Zuhörern erklären, wie solch eine Prüfung vonstatten geht und wer ist eigentlich dafür verantwortlich?
Also diese Prüfung von Doktorarbeiten, auch die nachträgliche Prüfung von Doktorarbeiten, fällt in den Bereich der Wissenschaftsfreiheit, die vom Grundgesetz geschützt wird. Das heißt, das machen die Universitäten grundsätzlich erstmal selber. Und hier in dem Fall ist es der erweiterte Fakultätsrat gewesen der Philosophischen Fakultät. Das regelt die Uni, welches Gremium zuständig ist. Man muss sich das so vorstellen, das macht nicht eine Person alleine, sondern das ist ein Gremium mit mehreren Personen, die sich auskennen in dem Fach, die das beurteilen können und die sich auf die Suche machen danach, ob alle Zitate in Ordnung sind oder nicht. Der Text wird dann ganz genau analysiert, inzwischen auch mit Hilfe des Internets. Manchmal wird auch gegoogelt. Es gibt auch Spezialsoftware, die dabei hilft. Man will einfach finden, wo hat Herr Vogt Formulierungen gebraucht, Ideen gebracht, die nicht seine eigenen sind, ohne das in einer Fußnote zu belegen.
Aber hat es nicht in dem Fall jetzt sogar ein externes Gutachten gegeben, das die TU Chemnitz in Auftrag gegeben hatte, das zu einem anderen Ergebnis gekommen war?
Ja, das Ganze hat ja auch überhaupt damit angefangen, dass der als Plagiatjäger bekannte Journalist und Wissenschaftler von sich aus mal nachgeprüft hat und Plagiate gefunden hat. Und das hat dann die Uni veranlasst, selber noch zu prüfen. Die haben tatsächlich wohl einen externen erstmal prüfen lassen und auch das Gutachten des Plagiatjägers. Und der kam dann tatsächlich zu dem Ergebnis, die Plagiate sind nicht so relevant, da muss man nicht unbedingt den Titel entziehen.
Thüringens Ministerpräsident selbst, der weist die Schuld von sich. Laut Vogt machten die beanstandeten Stellen nur rund 2,6% des Gesamttextes der Dissertation aus. Wie lautet Ihre Einschätzung? Reicht es trotzdem zur Aberkennung des Doktortitels?
Also dieses Argument, dass nur 2,6% des Textes plagiiert seien, halte ich für ein wenig intelligentes Argument. Es geht ja nicht nur um die Quantität, sondern es geht auch um die Qualität. Wenn diese 2,6% an wichtigen Weichenstellungen seiner Arbeit sind, dann reicht das natürlich aus. Wenn es wirklich nur vielleicht in der Einleitung Formulierungen von anderen übernommen worden sind und das sind die 2,6%, dann kann es anders sein. Aber 2,6% an sich ist wenig aussagekräftig, weil es nichts über die Qualität der Plagiate aussagt, sondern nur über die Quantität. Wobei man einfach erstmal sehen muss, ob es überhaupt stimmt. Das ist die Zahl, die Herr Vogt in die Welt gesetzt hat. Ich kenne jetzt den Beschluss der Uni Chemnitz nicht. Das muss man erstmal sehen, ob das wirklich nur 2,6% sind.
Vogt hatte 2008 im Fach Politikwissenschaften promoviert mit einer Arbeit über den US-Präsidentschaftswahlkampf zwischen George W. Bush und John Kerry. Welche Erfolgsaussichten hat der Ministerpräsident denn, wenn er sich nun juristisch zur Wehr setzen will?
Das kommt drauf an. Wir können ja mal über die allgemeinen juristischen Voraussetzungen reden. Da müsste man natürlich die Begründung für die Entscheidung der Uni Chemnitz genau sehen. Worauf stützen Sie diese Entscheidung? Es gibt eigentlich drei Voraussetzungen, unter denen eine Uni einen Doktorgrad entziehen darf. Und man muss eins sehen, die Gerichte prüfen sozusagen nur den äußeren Rahmen. Die Gerichte steigen nicht in die inhaltliche Prüfung ein. Das fällt unter die Wissenschaftsfreiheit. Die Gerichte prüfen sozusagen nur, ob das Verfahren in Ordnung war. Der erste Punkt ist, es muss überhaupt um Plagiate gehen. Also Plagiat heißt, man nimmt fremde Ideen, fremde Formulierungen, fremde Argumente, ohne zu sagen, dass man die von jemand anderem hat. Man gibt also fremdes geistiges Eigentum als eigenes aus. Und das ist natürlich in der Wissenschaft ein ganz schwerer, böser Fehler. In der Wissenschaft geht es ja darum, selber neue Ideen zu entwickeln und dann fremde Ideen als eigene Ideen zu verkaufen. Das geht in der Wissenschaft gar nicht. Wenn sowas vorliegt, dann klingeln alle Alarmglocken, dann liegt ein Plagiat vor. Also um den Doktortitel zu entziehen, muss noch was anderes dazukommen. Es muss nämlich die Täuschung dazukommen. Das heißt, das Plagiat darf nicht aus Versehen passiert sein, sondern es muss mit Vorsatz begangen worden sein. Das heißt, die Uni muss Herrn Vogt nachweisen oder nachgewiesen haben in ihrem Bescheid, dass er sozusagen extra, ganz bewusst fremde Formulierungen, fremde Ideen übernommen hat, ohne in der Fußnote darauf hinzuweisen, dass das nicht seine Idee ist. Das ist so der Punkt, man muss ihm auch die Täuschung nachweisen. Und der dritte Punkt ist, das sagen die Gerichte noch, aber da sind sie verhältnismäßig großzügig, es geht auch um die Verhältnismäßigkeit. Wenn es völlig unverhältnismäßig wäre, den Doktorgrad zu entziehen, dann wäre der Entzug rechtswidrig. Wir leben im Rechtsstaat und alles, was staatliche Institutionen machen, zum Beispiel auch eine staatliche Universität, muss immer verhältnismäßig sein. Verhältnismäßig wäre es etwa dann nicht, wenn es wirklich nur um Kleinigkeiten geht, die am Rande eine Rolle spielen. Also wenn Herr Vogt sagt, es sind nur ungefähr 2,6%, dann zielt er genau in diese Richtung. Dann ist sein Argument eigentlich, für 2,6% einer Arbeit den Doktorgrad zu entziehen, ist unverhältnismäßig. Aber es kommt eben darauf an, wie ich vorhin schon gesagt habe, ob diese 2,6% sich an entscheidenden Stellen befinden, dann ist es nicht unverhältnismäßig. Wenn es vielleicht an Nebenstellen wäre, irgendwo im allerletzten Absatz, der völlig unwichtig ist, dann könnte man argumentieren, der Entzug des Doktorgrades ist unverhältnismäßig. Die Gerichte sagen aber, plagiieren ist grundsätzlich ein böser Fehler in der Wissenschaft. Und dass man das für unverhältnismäßig erklärt, machen die Gerichte nur sehr zurückhaltend.
Also kann man pauschal denn sagen, wenn jemand, wie jetzt im Fall von Herrn Vogt, gegen die Aberkennung geklagt hat, hat das eher die Konsequenz, dass es nicht nachher zur Rückgabe des Doktortitels führt oder eher schon?
Also nach meinem Überblick, den ich habe bei bekannteren Politikern, die das gemacht haben, führt es eher dazu, dass die Universität bestätigt wird. Das heißt also, es bleibt bei der Entscheidung, die Gerichte heben die Entscheidung der Universität meistens nicht auf. Nicht immer, aber meistens. Das liegt eben auch daran, dass Plagiat an sich in der Wissenschaft mit der schwerste Fehler ist, den man machen kann. Also es geht tatsächlich in der Wissenschaft ja darum, mit fremden Ideen und Argumenten zu arbeiten und daraus dann eigene Ideen zu entwickeln. Und deswegen muss man ganz scharf trennen bei sauberer Wissenschaft zwischen fremden Ideen, die man benutzt hat, dafür sind die Fußnoten da, und eigenen Ideen, die man auf der Grundlage der fremden Ideen entwickelt hat. Und nur die darf man ohne Fußnote, ohne Nachweis, ohne Beleg bringen. Und weil das eben so ein schwerer Fehler ist, geht es eben in der Regel so aus, dass die Entziehung des Doktorgrades bestehen bleibt. Das heißt, ich glaube nicht, auch jetzt ohne, dass ich genau den Bescheid der TU Chemnitz kenne, also wenn man nach der Wahrscheinlichkeit geht, hat die Klage eher wenig Aussichten auf Erfolg.
Mario Vogt könnte, wenn er denn wollte, bis zu einer endgültigen Entscheidung den Doktortitel noch führen. Er will aber vorerst darauf verzichten, das hat er gesagt. Sie sehen aber vor allem auch für ihn einen Zeitgewinn. Können Sie das ausführen?
Ja, es ist ja so eine Gerichtsentscheidung, die dauert Monate. Das Gericht wird nicht in wenigen Wochen entscheiden. Das kann auch ein gutes Jahr dauern. Bis dahin gilt er ja sozusagen, wenn wir jetzt im Strafrecht wären, würde man sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Bis dahin ist die Rechtslage ja in der Schwebe. Und diese Monate oder dieses gute Jahr zum Beispiel, das hat er an Zeit gewonnen und kann sich jetzt überlegen, was er macht. Es ist ein doppelter Zeitgewinn. Einmal ist es natürlich ein politischer Zeitgewinn. Er kann sich jetzt überlegen, wie er weiter vorgeht, in aller Ruhe zum Beispiel. Und auch die CDU in Thüringen kann sich überlegen, was sie jetzt eigentlich macht, ob sie vielleicht einen Nachfolger aufbaut, ob sie Nachfolger hat oder ob sie bedingungslos zu ihrem Frontmann Mario Vogt stehen will. Das ist also der politische Zeitgewinn. Und Vogt hat natürlich auch einen persönlichen Zeitgewinn. Das darf man nicht ganz aus den Augen verlieren. Wenn Sie als Ministerpräsident in Thüringen mindestens 2 Jahre amtiert haben, dann fängt es an, dass Sie Pensionsansprüche bekommen. 2 Jahre ist die harte Grenze. Wenn Sie weniger als 2 Jahre Ministerpräsident waren, dann bekommen Sie überhaupt keine Pensionsansprüche. Wenn Sie 2 Jahre und länger waren, dann bekommen Sie Pensionsansprüche für die Zeit als Ministerpräsident, die natürlich desto höher werden, je länger Sie sind. Aber ab 2 Jahren bekommen Sie was. Das heißt, jetzt mal ganz böse gesprochen, man soll Menschen ja nichts Böses unterstellen, aber naiv muss man auch nicht sein. Es geht vielleicht für Vogt auch um die Frage, schafft er die 2-Jahres-Hürde oder nicht. Das ist für ihn auch ein wichtiges finanzielles Argument. Und ich denke, darum geht es auch bei dem Zeitgewinn.
In der Tat sind Politikerrücktritte von Ministerpräsidenten oder auch Bundesministern sehr selten vor Ablauf dieser 2 Jahre. Hat denn die Aberkennung des Doktortitels für Vogt eigentlich auch Auswirkungen auf mögliche Lehrtätigkeiten? Er hatte ja auch eine Professur an der Quadriga-Hochschule in Berlin inne.
Das ist natürlich noch ein Problem, das Vogt jetzt hat. Grundsätzlich ist es so, die Minimalvoraussetzung für eine Professur, das hängt natürlich von der Universität ab, ist natürlich ein Doktor. Also ohne Doktorgrad normalerweise, es gibt Ausnahmen für ganz brillante Köpfe, die kein Promotionsverfahren gemacht haben. Das ist die sogenannte Genieklausel. Aber für normale Professoren ist es völlig eindeutig, ohne Doktor kann es keine Professur geben. Und insofern, das entscheidet natürlich dann die Quadriga-Hochschule, ob sie trotzdem an ihm festhalten will, auch ohne Doktor. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, nicht sehr hoch, dass die Hochschule das macht.
Nun ist Mario Vogt, Sie hatten es schon gesagt, lange nicht der erste Spitzenpolitiker, der seinen Doktortitel verloren hat. Ich erinnere an Ex-Verteidigungsminister zu Guttenberg, Ex-Bildungsministerin Schawan oder auch Berlins aktuelle Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Haben sich im Laufe der Jahre auch die Standards bei Prüfverfahren geändert?
Ich hoffe es. Wenn ein Plagiat entdeckt wird, ist das ja sozusagen auch ein Minuspunkt für die Betreuer der Universität, die Doktorarbeit betreut und bewertet haben. Denen ist das sozusagen durchgerutscht. Das heißt, man könnte natürlich die Forderung aufstellen, dass die Prüfer an der Universität bei Doktorarbeiten genauer hinschauen. Ich kann es jetzt nicht wirklich beurteilen, ob das passiert. Ich hoffe es, sagen wir mal so.
Überspitzt könnte man auch sagen, manche Karrieren enden nicht an der Wahlurne, sondern am Prüfungsamt. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Haben solche Fälle, dass tatsächlich Doktorarbeiten geprüft werden, in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen?
Das sicherlich. Das hängt aber auch damit zusammen, dass seit es das Internet gibt, die Prüfungen leichter sind. Also früher konnte man, wenn man aus einem ganz unbekannten Buch was abgeschrieben hat, das man nicht erwähnt hat, und dieses Buch steht ganz hinten in der Universitätsbibliothek irgendwo und keiner schaut rein, dann war es verhältnismäßig leicht, mit diesem Plagiat davonzukommen. Heute sind ja die meisten wissenschaftlichen Texte digitalisiert und man kann über das Internet Zugriff nehmen, man kann auch gezielt suchen. Es gibt spezielle Software, die Texte auf Plagiate prüft. Das heißt also, die Prüfungen sind leichter und sie fördern mehr zutage. Ich weiß nicht, ob tatsächlich früher weniger plagiiert worden ist. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber jedenfalls ist es viel leichter, Plagiate heutzutage zu finden und nachzuweisen, wenn man das wirklich will. Und insofern, das erklärt, glaube ich, gerade auch, dass man tatsächlich von mehr Fällen hört.
Eine Einschätzung war das von dem Rechtswissenschaftler Dr. Volker Böhme-Nessler, Professor für öffentliches Recht an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wer als Arzt gegen den Strom schwimmt, der hat es schwer. Egal, ob es um Impfungen, um Empfehlungen der WHO oder ganz konkret um Maßnahmen während der Corona-Zeit geht. So wurde etwa die Allgemeinmedizinerin Dr. Monika Jiang verurteilt, weil sie Atteste auf Maskenbefreiungen ausgestellt hat. Dabei hielt sie sich sogar strikt an die damalige Corona-Verordnung. Zu Ende ist das juristische Tauziehen um den Fall noch nicht. Über den aktuellen Stand und über die generelle Lage kritischer Ärzte in Deutschland spreche ich jetzt mit der Person, um die es sich hier dreht. Schönen guten Tag, Frau Dr. Jiang.
Schönen guten Tag, Herr Joppa. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Jiang, gegen Sie gab und gibt es den Vorwurf des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse Wie es heißt, in über 4000 Fällen. Können Sie uns kurz den bisherigen Prozessverlauf zusammenfassen?
Kann ich gerne, wobei kurz ist ein bisschen schwierig, aber ein ganz kurzer Abriss. Also erste Instanz wurde ich verurteilt wegen eben dieser über 4000 Atteste zu 2 Jahren, 9 Monate Gefängnis plus 46.000 Euro, also Geldstrafe, 3 Jahre Berufsverbot und vorläufiges Berufsverbot. Das war nicht rechtskräftig. In Berufung wurde es minimal besser, dann waren es nur noch 2 Jahre, also nur noch in Anführungsstrichen. 2 Jahre Gefängnis auf Bewährung, das heißt, ich bewähre mich gerade, und 46.000 Euro Geldauflagen, ja.
Wie wurde das Urteil denn begründet?
Also, ich fange mal mit dem Krassesten an. Generell in der Berufungsinstanz, die Rechtsanwälte hatten vorher gesagt, das ist eine Beweisinstanz, da werden Beweise erhoben, habe ich so nicht gefunden. Alle Beweise wurden vertuscht. Es wurde nichts vorgelegt, also kein einziges Attest im Original ist aufgetaucht. Also es war abstrus. Bei mir hat sich der Richter Hirsch am Landgericht Mannheim in seiner Urteilsbegründung auf ein Urteil aus 1940 berufen. Das ist sehr, sehr problematisch, die Zeit. Und damals war es eben Dirnenurteil, also wegen Geschlechtskrankheiten sollte man die untersuchen. Das hat er dann quasi analog, wie es inzwischen üblich ist, eben auf die heutigen Maskenfälle angewandt. Und das geht an sich gar nicht. Also es waren lauter Abstrusitäten in diesem Urteil und auch natürlich in der Urteilsbegründung.
Wie Sie bereits gerade schon gesagt haben, erst lautete das Urteil 2 Jahre und 9 Monate Gefängnis, nun 2 Jahre Bewährung im Berufungsprozess. Lassen Sie es, mal salopp gefragt, dabei beruhen oder wird das Ganze noch in eine weitere Runde gehen?
Also ich habe alle deutschen Rechtsmittel ausgeschöpft, erfolglos muss ich sagen. Ich habe Verfassungsbeschwerde eingelegt, die wurde nicht angenommen. Ich habe alles, was in Deutschland möglich ist, eingelegt. Dann habe ich auch noch einen Gnadengesuch gestellt. Das ist parallel, kann man immer machen. Auch das wurde abgelehnt. Da wurden kurioserweise die Richter, die mich verurteilt hatten, befragt, ob sie finden, ich hätte Gnade verdient, was sie natürlich nicht gefunden haben. Also damit bin ich in Deutschland am Rechtswegende der Strafverfolgung. Aber es steht noch ein Kammerverfahren vor mir. Das ist in Deutschland eine Besonderheit. Diese Doppelbestrafung von Ärzten. Also erst wenn die Strafurteile rechtskräftig sind, danach kommt dann die Ärztekammer hinterher und führt dann die nächste Runde durch.
Das kann möglicherweise was für Sie jetzt bedeuten?
Also in einem Rechtsstaat würde es bedeuten, dass die Kammer es nicht eröffnet, weil es keinerlei Grund gibt, die Faktenlage ja jetzt inzwischen jedem bekannt sein sollte, dass Masken schaden, gesundheitsschädlich sind, nicht vertragen werden von vielen Menschen und dass diese Grundrechtseinschränkungen ja keinerlei Grundlage haben. Das wäre in einem idealen Rechtsstaat, den ich so nicht mehr sehe. Faktisch hat die Ärztekammer damit gedroht, also ich habe dieses Anklageschreiben des Kammeranwaltes. Er will viel Geld, also nicht er persönlich, sondern für weiß ich nicht wen, weil ich angeblich das Ansehen der Ärzteschaft geschädigt hätte. Wobei da gleich die nächste Kuriosität ist, die man eigentlich so gar nicht glauben kann. Aber es ist so, der Kammeranwalt, der war am Anfang der Anklage derjenige, der auch die Anklage gegen mich angestrengt hat und sich bemüht hat, die durchzudrücken, obwohl die zuständige Staatsanwältin nicht ermitteln wollte. Und er ist im Zweitberuf, Hauptberuf, beziehungsweise war er damals leitender Oberstaatsanwalt. Er ist inzwischen aufgestiegen, ist Generalstaatsanwalt. Und aus meiner Sicht, diese Doppelposition geht gar nicht, weil die Ärztekammer sollte eine Vertretung der Ärzteschaft sein und nicht der verlängerte Machtarm der Regierung oder des Justizministeriums.
Warum hatten Sie sich eigentlich damals entschieden, den Maskenzwang anders zu bewerten als viele von Ihren Kollegen? Was war Ihre Motivation dahinter?
Also ich würde lieber fragen, warum haben die meisten Kollegen einfach ihr Wissen, ihre Empathie, ihre Werte vergessen, verdrängt auf einmal? Mein Beweggrund war einfach, was Menschen nicht gut tut, das sollen sie lassen. Und wenn sie dazu eine Bescheinigung brauchen, dann stelle ich die Bescheinigung aus. Also das war für mich sonnenklar. Wenn ein Mundschutz jemand Beschwerden macht, dann muss er die nicht tragen. Und wenn dazu eben gefordert ist, eine ärztliche Bescheinigung, dann stelle ich die aus. Es heißt ja immer zuerst nicht schaden. Und die Aufgabe von Ärzten ist, Schaden von ihren Patienten abzuhalten. Die ist nicht, Regierungsorder oder Verordnungen blind zu befolgen und damit Schaden zu verbreiten. Überhaupt nicht.
Wie haben eigentlich Ihre Patienten auf all das reagiert, damals wie auch heute?
Damals, es war gespalten, wie die ganze Gesellschaft gespalten war. Das ging ja ein riesen Spaltkeil durch die gesamte Gesellschaft und sowas natürlich auch in meiner Patientenschaft, wobei ich schon immer naturheilkundlich arbeite. Das heißt, tendenziell die Patienten eher aufgeklärt waren, eher für Naturheilkunde. Die hatten, sagen wir mal, einen besseren Bildungsgrad Richtung, wie sorge ich dafür, dass ich gesund bin und bleibe. Nichtsdestotrotz, also ich war da schon etwas enttäuscht, dass auch von meinen Patienten ein größerer Teil sich für die Giftspritze entschieden haben. Und in der Tat hat sich dadurch der Patientenstamm gerade durch diese Geschichte mit den Maskenattesten total verändert, weil auf einmal standen Unmassen Menschen vor der Tür, am Telefon, in der E-Mail, überall, weil die Kollegen nicht mehr bereit waren oder ein Großteil der Kollegen nicht mehr bereit war, Maskenbescheinigungen auszustellen.
Der Jurist und Prozessbeobachter Professor Martin Schwab, der hat bereits zu Beginn ihres Gerichtsverfahrens erklärt, die kritische Ärzteschaft in Deutschland werde systematisch abgeschlachtet. Können Sie sich seiner Meinung anschließen oder wie würden Sie es formulieren?
Das trifft es absolut. Die kritische Ärzteschaft auf jeden Fall. Und es ist vor allem auch, wenn ich gucke, viele von den verfolgten Ärzten oder fast alle, die ich kenne, sind Naturheilkundler in den unterschiedlichsten Varianten.
Sie haben auch den Fall der sächsischen Hausärztin Bianca Witschel verfolgt. Sie wurde ja von einem Dresdner Gericht ebenfalls schuldig gesprochen. Wie blicken Sie auf diesen Fall?
Es ist fassungslos. Also generell ihr Fall, ich wusste da gar nicht so viel drüber. Damals, als sie verfolgt war, ich war selbst beschäftigt mit meinem eigenen Fall und dann ist man erstmal in der Gefahrenabwehr natürlich. Inzwischen bin ich da quasi hautnah drin, weil wir uns hier natürlich einsetzen für die Kollegen, die am meisten bedroht und betroffen sind. Und neben Heinrich Habig, der ja bereits im Gefängnis sitzt, ist sie diejenige, die jetzt am kommenden Donnerstag wieder ins Gefängnis soll. Und das ist einfach eine riesen Ohrfeige für einfach alle, die sich für Recht, Therapie, Freiheit, Gesundheit, Aufarbeitung, auch die Rechte der Patienten, freie in Arztberuf einsetzen. Wir wissen ja, oder die meisten sollten wissen, 10.01. hat der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy die deutsche Regierung aufgefordert, mit Ärzteverfolgung und auch Patientenverfolgung bezüglich Maskenattesten und Impfunfähigkeitsbescheinigungen aufzuhören. Das wäre einer demokratischen Nation und eines Rechtsstaates nicht würdig. Damit hat er vollständig recht. Der Gesundheitsministerin Wagen kam sofort am gleichen Tag. Sowas gibt's nicht. Hier herrscht die verfassungsgemäße garantierte Therapiefreiheit. Ich kann das nicht erkennen. Und es wurde ja auch wirklich konterkariert bzw. das Gegenteil bewiesen durch 12 Tage später diese Hafteinberufung der Kollegin Dr. Witschel.
Höre ich das richtig heraus? Sie stehen mit anderen verfolgten Ärzten in Kontakt. Unterstützt man sich da? Berät man sich gegenseitig?
Es ist wie mit allen verfolgten Gruppen. Also ein Großteil ist traumatisiert, natürlich. Das heißt natürlich auch bei den Ärzten. Das heißt, die, die können, unterstützen sich natürlich. Ein größerer Teil, jetzt rein mengenmäßig, das ist jetzt meine persönliche Bewertung, ist noch zu sehr in der Verfolgung der Gefahrenabwehr. Es laufen noch Prozesse, es sind noch Approbationen in Diskussion bzw. in Gefahr. Also das sind noch viel zu viele in der Verfolgung aktiv eingebunden und haben dadurch einfach überhaupt Existenzgefahr, nicht die Kapazitäten, sich für andere einzusetzen. Das ist ein Problem.
Frau Dr. Jiang, wie blicken Sie denn heute auf die Corona-Zeit zurück, auch aus medizinischer Sicht?
Ich blicke da ehrlich gesagt gar nicht richtig zurück in dem Sinn, weil es ist nicht vorbei. Wir müssen da wirklich aufarbeiten von Anfang an, weil Corona war ja nur in Anführungsstrichen der Eröffner, um die größten Grundrechtsverletzungen seit 1949 durchzudrücken und eben ein gewisses anscheinend totalitäres System durchzusetzen. Das heißt, meine feste Überzeugung ist, wenn wir da nicht zum Anfang zurückgehen und gucken, wo, was ist falsch gelaufen, warum konnten diese WHO-gesteuerten Kräfte einfach die Grundrechte wegrassieren? Warum ist es gelungen, dass die Gesellschaft gespalten wird? Dass auf einmal, wie in dunklen Zeiten, jetzt DDR zum Beispiel, diese Meldeportale, dieses Gegeneinander, das Verpfeifen, diese Menschen, die für die Maßnahmen andere angegriffen haben. Also wenn wir da nicht zurückgehen und das aufarbeiten, dann ist die Wiederholungsgefahr riesig.
Also höre ich heraus, die Aufarbeitung, die aktuell gemacht wird, beispielsweise im Deutschen Bundestag, die reicht Ihnen nicht.
Wenn ich jetzt mal kurz lachen dürfte, es ist eine Farce. Also wenn Sie im Deutschen Bundestag, da laufen ja unterschiedliche Geschichten. Was echte Aufarbeitung angeht, im November letzten Jahres, dieses Corona-Symposium, das war im Deutschen Bundestag, allerdings von der AfD organisiert, das heißt nicht im Hauptgebäude, sondern in deren Gebäude. Das war großartig, sehr effizient, sehr aussagekräftig. Das ist echte Aufarbeitung. Was inzwischen in dieser Enquete-Kommission läuft, das ist ein schlechtes Schauspiel, das ist die Rechte aller Geschädigten mit Füßen treten, das ist Verhöhnung der Demokratie. So empfinde ich das, weil die gewählten Volksvertreter, die sind uns Rechenschaft schuldig. Und die haben aus meiner Sicht kein Recht, einfach über Grundrechte drüber zu trampeln, einfach auch mit Fachleuten in dieser Enquete-Kommission so umzugehen wie jetzt die letzten zwei Sitzungen. Das ist einfach ein Hohn von Aufarbeitung. Das ist keine Aufarbeitung, das ist der Versuch der Vertuschung. So sehe ich das. Das ist einfach Spurenbeseitigung.
Sagt die Allgemeinmedizinerin Dr. Monika Jiang. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne. Vielen Dank und weiter so mit der Aufklärungsarbeit. Das ist so wichtig, weil die Systemmedien machen sich mit schuldig, mit jedem Tag, wo sie weiter nicht die Wahrheit berichten.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Bekommen Sie bei Gender-Sternchen und der zunehmenden Demontage der deutschen Sprache auch gelegentlich Schnappatmung? Dann geht es Ihnen wie vielen. Eine Verweigerung kann aber sogar zum Verlust des Arbeitsplatzes führen, wie nun ein Fall aus Hamburg zeigt. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Thomas Hartung.
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten seit Jahren in einer Bundesbehörde, schreiben korrekt das Amtsdeutsch, machen Ihren Job zuverlässig und verlieren ihn schließlich genau darum. Exakt das ist im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie passiert. Eine Mitarbeiterin formulierte eine Strahlenschutzanweisung nach dem offiziellen Handbuch der Rechtsförmlichkeit, also nach den geltenden Regeln für klare, rechtssichere Sprache. Ihr Fehler, sie hat nicht durchgängig gegendert. Die Vorgesetzten verlangten Gender-Sternchen und Paarformen, konnten aber bis heute nicht einmal genau sagen, wie diese Genderformeln eigentlich aussehen sollen. Es folgten Abmahnungen, am Ende die fristlose Kündigung. Nicht wegen Korruption, nicht wegen grober Pflichtverletzung, sondern wegen mangelnder Sprachsensibilität. Das Arbeitsgericht Hamburg hat diesen Versuch zunächst gestoppt. Keine Genderpflicht im Arbeitsvertrag, keine schwere Pflichtverletzung, also keine wirksame Kündigung. Juristisch ging das trocken. Politisch ist es ein Paukenschlag. Denn das Gericht sagt damit, eine Behörde darf ihre Beschäftigten nicht einfach zur Übernahme einer umstrittenen Ideologiesprache zwingen. Doch damit ist die Geschichte nicht zu Ende, denn das Bundesamt ist jetzt in Berufung gegangen und will mit Steuergeld offenbar klären lassen, ob der Staat seine Angestellten doch zu einer bestimmten Sprachform verpflichten darf. Es geht längst nicht mehr um ein einzelnes Formular, sondern um ein Exempel. Denn wem gehört die deutsche Sprache? Der Bevölkerung, die sie spricht, oder einer akademisch-politischen Minderheit, die sie nach eigenen Vorstellungen weiterentwickeln möchte. Keine Instanz der Welt kann ihre Mitarbeiter zur Verwendung einer verqueren, hypersexualisierten Privatsprache zwingen, erklärt Sabine Mertens, Mitinitiatorin der Kampagne Stoppt Gendern. Juristisch wäre die Lage eigentlich klar. Amtssprache muss verständlich, eindeutig und normgerecht sein. Genau dafür gibt es das erwähnte Handbuch. Dort steht nichts von Sternchen, Doppelpunkten oder Partizipien. Dort steht das, was die Beklagte befolgt hat. Standardhochdeutsch mit generischem Maskulinum ergänzt durch Umschreibungen, wenn es der Klarheit dient. Der Strahlenschutzbeauftragte etwa ist eine Rolle, kein Geschlecht. Wer diesen Begriff in fachärztliche Person oder ähnliche Verrenkungen übersetzt, verschleiert die Rechtslage. Wer ihn mit Sternchen versieht, schafft keine Gerechtigkeit, sondern Unklarheit. Ist eine Mitarbeitende auch dann gemeint, wenn sie im Mutterschutz ist? Ist ein Studierender jemand, der eingeschrieben ist oder jemand, der gerade in der Bibliothek sitzt? Solche Fragen mögen im Uniseminar egal sein. Im Arbeitsschutzrecht, im Steuerrecht, im Strafrecht sind sie es nicht. Dort entscheidet jedes Wort über Zuständigkeiten und Pflichten. Trotzdem setzt die Behörde alles daran, ihre Version durchzudrücken. Das verrät eine Verschiebung der Prioritäten. Wichtiger als präzise Fachsprache scheint heute die symbolische Ergebenheit in den herrschenden Diskurs. Sprache wird zur Gesinnungsprüfung. Wer das Spiel nicht mitspielt, soll nicht nur ermahnt, sondern idealerweise aus dem Apparat entfernt werden. Die Botschaft an alle anderen Beschäftigten ist deutlich: Die eigentliche Gefährdung im Strahlenschutz ist nicht Radioaktivität, sondern das fehlende Sternchen. Damit berührt der Fall eine Grundfrage unserer Demokratie. Dient Sprache noch der Verständigung oder wird sie zum Werkzeug politischer Umerziehung? Viele Bürger haben nichts gegen Höflichkeit, gegen Respekt, gegen Rücksicht in der Sprache. Aber etwas anderes ist es, wenn eine Bundesbehörde mit Kündigung droht, weil jemand korrektes Deutsch schreibt. Hier wird aus Sensibilität Zwang. Die nächste Instanz wird zeigen, wohin die Reise geht. Bestätigt ein höheres Gericht die Hamburger Entscheidung, bleibt klar: Gendern ist Privatsache, nicht Dienstpflicht. Gibt man der Behörde recht, öffnet man Tür und Tor dafür, dass künftig in Ministerien, Hochschulen und Rundfunkanstalten die Karriere davon abhängt, ob man die richtige Sprachlinie einhält. Es geht also nicht um einen Kulturkampf am Rande, sondern um einen Prüfstein der Freiheit. Eine demokratische Ordnung, die ihren Bürgern vorschreibt, wie sie reden müssen, wird irgendwann auch vorschreiben, wie sie denken sollen. Vielleicht ist dieser Fall deshalb so wichtig. Er erinnert uns daran, dass Freiheit manchmal ganz unspektakulär anfängt. Beim Recht, in der eigenen Sprache zu Hause zu sein, ohne dafür, um den Job fürchten zu müssen.
Sie hörten einen Kommentar von Thomas Hartung. Kontrafunk aktuell, und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten erfahren Sie bei uns natürlich auch online unter kontrafunk.radio. Und hier noch ein kleiner Hinweis: Um 18 Uhr gibt es hier wieder eine neue Ausgabe 1820. Am Mikrofon begrüßt Sie dann meine Kollegin Silke Brunners. Themen sind unter anderem die Probleme in mehreren US-Bundesstaaten nach den vergangenen Wahlen oder auch der Vorgang, dass AfD-Mitglieder vermehrt ihren Jagdschein verlieren sollen. Das und vieles mehr heute live bei 1820. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.